So kennen wir dich, unser großer Gott und unser Vater, dass du gut zu uns bist, dass du Gutes unternimmst, eben uns zu gut, dass wir uns darauf immer wieder neu einstellen dürfen, auch wenn es streckenweise holprig geht. Du bist da, du hast ein gutes Ziel mit uns vor Augen. Danke immer wieder dafür, dass wir uns sammeln dürfen unter deinem Wort, dass dein Wort nach wie vor lebendig und lebensspendend ist. Und wenn wir es heute aus einer anderen Ecke anschauen, dann bitten wir dich, nimm das auch in deine Regie, führe du uns durch diesen Abend und sei du der, der diesen Abend prägt. Und dafür wollen wir dir danken. Amen.
Das Erste, was ich heute lesen will, ist eigentlich keine Geschichte, sondern ist ein Briefwechsel. Das Buch ist gestern schon empfohlen worden. Ich hatte es gar nicht mitgenommen, um daraus vorzulesen, aber es fiel mir dann eigentlich verspätet ein. Wir sind ja eine Seniorenkonferenz und da der Untertitel lautet Briefwechsel mit biblischen Senioren, habe ich gedacht, ich habe mir ein Buch vom Büchertisch mitgenommen, doch mal einen dieser Briefwechsel lesen. Also als ich so in das Alter kam, wo man sich langsam von seinem Beruf verabschiedet und überlegt, wie das dann so weitergehen soll, da dachte ich, es gibt ja viele Beispiele für das Altwerden in der Bibel. Viele Leute, die sehr alt geworden sind und dabei noch einiges vorbildhaft gelebt haben und geleistet haben. Und da dachte ich, schreibe ich denen mal einen Brief und frage die mal, wie man das so macht. Und da habe ich denen geschrieben und die haben mir auch geantwortet. Und das steht hier drin. Ich lese mal meinen Briefwechsel mit Isaak, weil es vorne anfängt, sehr geehrter Herr Isaak. Herrn Isaak ben Abraham, Genesis 27, Hebron, Israel. Wetzlar in Hessen im Jahre 2005, da ist das Buch erschienen. Sehr geehrter Herr Isaak, Sie wundern sich sicher, von mir einen Brief zu bekommen, zumal ich über 3,5 Jahrtausende nach Ihnen lebe. Ich möchte Ihnen darum zu Anfang erklären, was mich auf die Idee brachte, mit Ihnen in Kontakt zu treten. Neulich las ich von Ihnen im ersten Buch Mose, das man bei uns auch Genesis nennt. Vielleicht überrascht es Sie, dass dort ein wesentlicher Teil Ihrer Lebensgeschichte aufgezeichnet ist. Es hat mich sehr bewegt, was Sie im Alter für ein schweres Schicksal zu tragen hatten. Offenbar haben die jungen Leute Sie völlig ausgebotet. Es mag für meine Zeitgenossen Schlimmeres geben, aber ich stelle mir das bei Ihnen besonders schrecklich vor. In Ihrer Zeit wurde das Alter doch sonst so geachtet. Sie wurden ja sogar von Ihrem Sohn betrogen. Vorher waren Sie das Familienoberhaupt gewesen. Alles hörte auf Ihr Kommando, nicht nur Frau und Kinder, auch eine große Zahl von Knechten. Auf einmal waren Sie auf dem Abstellgleis, zum alten Eisen geworfen. Oh, Entschuldigung, Eisen kannten Sie ja kaum, es war ja noch Bronzezeit. Und der Ausdruck Abstellgleis wird Ihnen auch nichts sagen. Nun ja, wenn in meinen Brief gelegentlich Ausdrücke einfließen, die Ihnen fremd sind, Sie werden deren Bedeutung sicher aus dem Zusammenhang erraten. Sie sind ja immer ein kluger Mann gewesen. Ich wollte sagen, Sie waren vom weiteren Gang der Geschichte völlig ausgeblendet. Viele Jahre lang lagen Sie blind und hilflos auf Ihrem Lager, treu von Rebekka gepflegt. Ich habe mal die verschiedenen Zeitangaben nachgerechnet. Danach müssen Sie 43 Jahre gelegen haben. 43 Jahre! Zu jener Zeit wäre das bei uns im Norden unter den Kelten weit über der durchschnittlichen Lebenserwartung gewesen. Nicht nur die Familiengeschichte lief an Ihnen vorbei, auch die große Politik. Und auch in der Heilsgeschichte Gottes schienen Sie wohl keine Bedeutung mehr gehabt zu haben, seit Ihr Segen auf Jakob lag. Ich stelle mir das sehr schmerzhaft vor. Aber nach allem, was man so hört, müssen Sie das gut bewältigt haben. Das hat mich bewogen, Ihnen mal zu schreiben und Sie nach dem Geheimnis zu fragen, das Sie dazu befähigt hat und Rat für mich zu erbitten. Nicht sehr konkreten Rat, versteht sich, das wäre schwierig, weil wir ja in einer ganz anderen Zeit leben. Aber vielleicht können Sie mir doch den ein oder anderen Tipp geben, wie man damit fertig werden kann, wenn man zum alten Eisen, zur alten Bronze gezählt wird. Also mein Problem ist folgendes. Ich habe ja von mir selbst den Eindruck, dass ich noch geistig wach bin und hoffe, dass ich mir da nicht selbst etwas vormache. Trotzdem komme ich bei den rasanten Veränderungen nicht mehr richtig mit und fühle mich manchmal abgehängt. Junge Leute sind oft beweglicher und können besser mit dem Computer, also können besser mit den neuen technischen Geräten umgehen. Sicher, sie achten meine Erfahrungen, aber das ist auch schon alles. Und das ist nicht viel. Sie müssen wissen, Herr Isaak, Erfahrung gilt heutzutage nicht mehr viel, weil unsere Zeit so schnelllebig ist. Dauernd ändert sich alles. Ich kenne Leute, die mogeln sich so durch, werden dabei aber immer verbitterter. Das möchte ich nicht. Andere kapseln sich ab gegenüber der Jugend und hätscheln nur ihre Erinnerungen und leben in ihrer eigenen Welt und klagen, dass früher alles besser war. Wieder andere nehmen den Kampf auf mit den nachrückenden Generationen. Sie intrigieren und fordern, dabei sollten wir doch im Frieden miteinander leben. Können Sie mir raten, wie ich mich verhalten soll? Es herrscht in unserer Zeit etwas, für das man den Ausdruck Jugendkult erfunden hat. Die junge Generation beherrscht das gesellschaftliche Leben und bestimmt die Trends. Wir Älteren sind nicht mehr gefragt, obwohl wir doch noch viel Gutes beitragen könnten. So etwas schmerzt. Aber wem sage ich das? Sie werden es verstehen, weil es Ihnen ja wohl auch so ging. Manche Alten reagieren hart und verachten nun ihrerseits alles, was von der Jugend kommt. Sie sagen, die jungen Schnösel, ich weiß nicht, ob Sie den Ausdruck kennen, die hätten nichts Tiefgehendes zu sagen. Vielleicht haben beide Seiten Unrecht. Aber da ich mich zur älteren Generation rechne, ich bin auch schon Großvater, ist es wohl meine Sache, nicht zu fragen, was die Jugend falsch macht, sondern was wir Älteren anders machen sollten. Verzeihen Sie, dass ich Sie in Ihrer ewigen Ruhe mit meinen Fragen belästige, verehrter Isaak. Trotzdem auf Antwort hoffend grüße ich Sie freundlich aus dem 21. nachchristlichen Jahrhundert, Ihr Eckhard zu Nieden. Und dann hat er mir folgenden Antwortbrief geschrieben. Herrn Eckhard zu Nieden im 21. nachchristlichen Jahrhundert, Wetzlar in Hessen. Hebron in alter Zeit. Lieber Herr Eckhard, verzeihen Sie, wenn ich mit Ihren Briefgewohnheiten nicht vertraut bin und darum auch nicht weiß, wie ich Sie anreden soll. Sie schreiben, dass Sie in Hessen leben. Sind diese Menschen mit den Hethitern verwandt, die in den Bergen nördlich von uns wohnen? Der Name klingt so. Nun aber zu Ihrem Anliegen. Ja, es ist für unsereinen schwer, eine andere Zeit zu verstehen. Wenn schon bei Ihnen die junge Generation sich von der alten fortentwickelt, wie viel mehr muss das geschehen zwischen uns, wo vielleicht 120 bis 150 Generationen dazwischen liegen? Sie haben wohl auch darin recht, dass Ihre Zeit schnelllebiger ist als unsere und dass das Denken sich in sehr viel kürzeren Epochen wandelt. Ob das für das Altern des einzelnen Menschen ein Vor- oder Nachteil ist, wage ich nicht zu beurteilen. Aber glauben Sie mir, dass die Alten die Jungen nicht recht verstehen und umgekehrt, ist ein Problem, das zu allen Zeiten bestand. Bei mir war alles sogar noch schwieriger, als Sie angedeutet haben. Ich fühlte mich nicht nur von meinen zwei Söhnen abgeschoben, als ich alt und schwach und blind auf den Fellen in meinem Zelt liegen musste. Ich kannte diesen Generationenkonflikt schon aus der Zeit, als ich selbst noch jung war. Soll ich Ihnen davon erzählen? Da war etwa dieses schreckliche Ereignis, als mein Vater Abraham mich fast geschlachtet und als Opfer verbrannt hätte. Sicher, ich weiß, dass er es nur aus Gehorsam tat und es brach ihm fast das Herz. Zweifellos liebte er mich. Trotzdem, dass meinem Vater Gott wichtiger war als ich, hat meine kindliche Seele sehr getroffen. Dann musste ich mit der Heirat warten, bis ich 40 war. Vater erlaubte nicht, dass ich eine Frau nahm, die nichts von Gott weiß. Und als es schließlich nicht mehr aufzuschieben war, schickte er einen alten Knecht in ein fernes Land, der mir dort eine Frau aussuchen sollte. Wie würden Sie sich wohl fühlen, wenn, naja, vielleicht ist es ja in Ihrer Zeit üblich, dass die Knechte der Väter den Söhnen die Frauen auswählen. Aber mir hat das zu schaffen gemacht, auch wenn ich dann mit der Wahl meiner Rebekka durchaus zufrieden war. Es wird daran deutlich, dass es auch nicht der Idealzustand sein muss, wenn die Alten allein das Sagen haben. Diese Erfahrungen haben mich, als ich selbst alt war, zu der Einsicht gebracht, dass es nicht viel Sinn hatte, die unter den Nomadenstämmen übliche absolute Autorität des Sippenoberhauptes nachdrücklich einzufordern. Sie haben recht, ich verstehe von Ihren Lebensverhältnissen gar nichts und kann darum auch nicht konkret raten, aber ich schildere Ihnen mal meine Erfahrungen und meine Lebensrezepte. Vielleicht ist ja davon manches über die Jahrtausende hinweg gültig geblieben. Erstens Kampfansage an den Neid. Wenn man nicht mehr sehen kann, wie ich, und die Jungen treffen mit dem Pfeil noch über 150 Schritt, wenn die Kräfte nachlassen und bei der neuen Generation nehmen sie zu, Wenn sich so vieles ändert und man kommt nicht mehr richtig mit, dann kann sich Neid regen. Vielleicht auch darüber, dass uns seinerzeit vieles verboten war, was die heutige Jugend einfach tut. Oder dass uns manches aus vielerlei Gründen nicht möglich war, aber heute ist es selbstverständlich. Der Blick auf meinen guten Gott gab mir die Kraft, in Liebe anderen Gutes zu gönnen, was mir verwehrt war, den Neid zu verbannen, dankbar zu sein für das, was ich an ihm habe. Zweitens, Kampfansage an die Angst. Werde ich im Konkurrenzkampf unterliegen? Sind die Jungen besser, stärker oder sogar beliebter als ich? Was wird dann mit mir? So wie jede Aufwärtsentwicklung Mut gibt, kann jede Abwärtsentwicklung Angst machen. Und Abwärtsentwicklung ist im Alter natürlich. Dann ist da auch die oft sehr konkrete Angst vor denen, die einen unter Druck setzen, die anscheinend gar nichts fürchten, und dann die ganz allgemeine Angst, die Verunsicherung, weil alles sich ändert und uns damit der Boden unter den Füßen weggezogen wird, von dem wir immer meinten, er stünde felsenfest. Das regelmäßige Gespräch mit meinem guten Gott half mir, die Angst zu überwinden und mich getrost in seine Hände zu geben. Auch die Jugend seinen Händen anzubefehlen, der Fels, auf dem ich stehe, ist nicht die Gewohnheit oder die Tradition, sondern Gott selbst. Und drittens, Kampfansage an die Verbitterung. Ich konnte nichts daran ändern, dass bei meinen Söhnen alles so ganz anders kam, als ich es mir wünschte. Esau, mein Liebling, enttäuschte mich, als er drei heidnische Frauen heiratete, die die Familienatmosphäre vergifteten. Er enttäuschte mich auch, weil er so gar kein Interesse am Segen Gottes zeigte. Jakob enttäuschte mich, weil er mich nach Strich und Faden betrog und sich den Segen erschlich. Aber was hilft es, bitter zu werden? Erst als ich es lernte, meinem guten Gott zu vertrauen, wurde ich still und gelassen. Da bekam ich dann auch einen Blick dafür, dass Gott ja auch mit den Kindern seine eigene Geschichte hatte. Eine ganz andere Geschichte als meine. Aber es war nie die Absicht des Schöpfers, dass Kinder die Geschichte der Eltern einfach verlängern sollten. Und ist es nicht auch besser, Gott arbeitet an den jungen Leuten, als dass ich an ihnen arbeite? Ich weiß nicht, verehrter später Freund, ob Ihnen meine Worte weiterhelfen. Ich würde mich freuen. Rebecca lässt Sie freundlich grüßen. Gott sei mit Ihnen, denn das ist das Geheimnis eines erfüllten Alters. Wir reden doch vom selben Gott, oder? Ich meine nicht Baal oder einen dieser Götzen, sondern den lebendigen Gott, der Himmel und Erde schuf und der zu uns, zu meinem Vater Abraham und auch zu mir manchmal gesprochen hat, leider sehr selten. Wie schön wäre es, wenn er zu ihnen öfter redete und sich deutlicher zu erkennen gäbe. Ich könnte mich neidlos mit ihnen freuen. Noch einmal, Gott sei mit Ihnen, Ihr Isaac. Jetzt möchte ich noch ein paar alttestamentliche Geschichten lesen, also auch wieder Geschichten aus der Bibel, diesmal eben nicht Gleichnisse, sondern Dinge, die sich wirklich ereignet haben, die uns in der Bibel berichtet sind. Und einfach mal so nacheinander ein bisschen, wie die gestern auch, in gereimte Form gebracht. Das ist dieses Büchlein, der Fiesling im Riesling. Wissen Sie, wer der Fiesling ist im Riesling? Sie kennen ja vielleicht diese Geschichte, wo der Ahab sich den Nabots Weinberg unter den Nagel gerissen hatte. Und da ging der Fiesling da durch den Riesling und irgendeinen Reim musste ich als Titel wählen und da habe ich dann dies gewählt. Ich fange mal an mit der Geschichte von Abraham. Du, Glaubensvater Abraham, der ferne aus Chaldäa kam, der seine Heimat nur verließ, weil Gott ein neues Land ihm wies, wie war dein Leben durch Begegnung mit Gott so reich und voller Segnung? Das Reisen war in deiner Zeit nicht gerade voll Bequemlichkeit und ohne Schutz war es sowieso ein ziemlich großes Risiko. Auch gab es keine Straßenkarten, noch nicht mal Straßen, und es harrten, wohin ihr gingt und seid geritten, nur Fremde, Feinde und Banditen. Und trotzdem bist, wenn auch mit Bangen, auf Gottes Wort du losgegangen, gemäß dem Motto, das stets gilt, treu will ich tun, was Gott befiehlt. So sehe ich dich mit Umhang, Stecken und Beutel durch die Wüste trecken, vor dir die heiße, trockene Weite, die schöne Sarah an der Seite, und an der anderen Seite schreitet dein Neffe Lot, der dich begleitet. Dahinter finden deine Herden kaum Gras genug, um satt zu werden, drum bleiben Schafe oder Ziegen oft vor Ermattung einfach liegen. Dort fern, doch fern, noch hinterm Horizont, du weißt noch nicht, wer jetzt da wohnt, da liegt das Land, das Gott verhieß. Du hoffst und glaubst, erwartest dies, denn Gott hat dich noch nie belogen. Und darum bist du losgezogen. Nun, Abraham, ich muss gestehen, es macht mir Mut, dich so zu sehen, wie du nur wegen Gottes Wort gehorsam gehst von hier nach dort. Weil Gott dir Zukunft hat versprochen, hast du die Brücken abgebrochen, die dich in deinen Heimatlanden mit Freunden und Kultur verbanden. Es macht mir Mut, in meinen Tagen auch manchen Aufbruch neu zu wagen. Das heißt nun aber wahrlich nicht, dass dieses Ziel, das Gott verspricht, nur Glück wäre, Freud und Wohlergehen, ein Wandern nur auf sonnigen Höhen. Der Weg ist mühsam und beschwert, wie deutlich uns dein Beispiel lehrt. So etwa, als 5 Heere kamen, den Neffen Lot gefangen nahmen. Es hat mich immer schon verwundert, wie deine Knechte, gut 300 und die 3 Freunde, Ammoniter, wild wie ein nächtliches Gewitter in großes Feindeslager brachen und jeden, der nicht floh, erstachen. Ein großer Sieg für wenig Leute, und du verzichtetest auf Beute. Ein Beispiel, dass nicht nur gefährlich der Weg des Glaubens, auch beschwerlich ist, dass der Sohn, der erb sollte, derweil partout nicht kommen wollte. Und als er schließlich angekommen, wurde er dir wieder weggenommen, zumindest musstest du das denken. Dahinter stand des Herrn Lenken. Nimm deinen Sohn, der dir so teuer, so sagte Gott, nimm Holz und Feuer, nimm einen Esel und 2 Knechte, geh nach Moria, weil ich möchte, dass du ein Opfer bringst. Nun pack, geh hin und opfere Isaak. Denn Isaak auf dem Altar, das kann nicht sein, das ist nicht wahr. Gott lässt nicht Kind und Eltern leiden wie der Gott Moloch bei den Heiden. Du konntest es dir nicht erklären, doch wenn Gott spricht, dann muss man hören. So gingst du hin mit Angst und Bangen. Gott aber wollte es nicht verlangen. Er hielt im letzten Augenblick dich vor der Schreckenstat zurück. Er wollte nur deinen treuen, tiefen, vertrauenden Gehorsam prüfen. Du hast bestanden diesen Test. Und ich halte dieses fest, wenn Gott mich sendet, will ich gehen. Er wird schon dafür gerade stehen. Hagar. Ich hätte dich, Hagar, gern gefragt, wie fühlt sich eine schlichte Magd in der Funktion des Opferlammes, dann Mutter eines ganzen Stammes, so groß, dass man es nicht zählen kann, das alles ohne Ehemann. Du dientest still von früh bis spät, so unterwürfig wie es nur geht, bescheiden und fast unsichtbar der Sarah, die die Gattin war von Abraham, dem Glaubenshelden, denn Sklaven haben nichts zu melden. Sie, die Hebräer, waren Nomaden. Nun zog sich wie ein roter Faden der Wunsch bei Abraham durchs Leben, Gott wolle einen Sohn ihm geben. Gott hatte ihm das zugesagt. Die Hoffnung war nun sehr gewagt, denn für ein Kind war es reichlich spät, seit Sarah auf die 80 geht. Da sagte Sarah sehr verdrossen, der Herr hat meinen Leib verschlossen. Du könntest, um das hinzukriegen, durch Hagar noch ein Söhnchen kriegen. Egal, wer dann die Eltern sind, wir tun, als wäre es unser Kind, da machen wir nicht viel Theater, Hauptsache ist, du bist der Vater. Ihr Mann in seinen alten Tagen, der ließ sich das nicht zweimal sagen, was allerdings in Frage stellte, ob Gottes Wort für ihn noch gelte. Wir sehen, dass beim Glaubenshelden sich doch ganz langsam Zweifel melden. Du aber, Hagar, warst wohl auf. Das ist nun mal der Dinge Lauf, besonders unter den Nomaden. Ein Kind im Leibe kann nicht schaden. Besonders dann ist das sehr schön. Desto froh dich in die Zukunft sehen und ruhig schlafen oder schnarchen, ist dieses Kind vom Patriarchen. Man klopfte damals nicht auf Holz, doch warst du hoffnungsvoll und stolz. Der Stolz war falsch und auch sehr kindlich. Und Sarah, überaus empfindlich, durch Leidensdruck durch die Jahrzehnte, wo sie ein eigenes Kind ersehnte, sie, so erzählt es uns die Bibel, sie reagierte sehr sensibel. dass unter ihr du leiden musst, das macht dein Stolz und Sarahs Frust. Und schließlich ist es ihr gelungen, durch kleinliche Erniedrigungen, durch Hass, dich aus dem Zelt zu treiben. Hier wolltest du nicht länger bleiben, nun warst du kopflos auf der Flucht. Da hat ein Engel dich gesucht. Er fand dich auf dem Weg nach Schur und sprach: Was, Hagar, machst du nur allein an dieser Wasserquelle? Geh heim zu Sarah auf der Stelle, besieg den Stolz und sei bescheiden. Du musst noch eine Zeit lang leiden, dann aber hast du was zu lachen. Ich will zum großen Volk dich machen. Du warst gehorsam und recht schnell gebarst du deinen Ismael. Als er das Licht der Welt erblickt, da musstet ihr nun den Konflikt, Neid, Ärger, Wünsche und Begehren behutsam unter den Teppich kehren. Dein Ismael, wie das so geht, der kam schon in die Pubertät, da kriegte Sarah 90 schon nun doch noch den versprochenen Sohn. Viel Zeit ist dir nicht mehr geblieben, du wurdest bald davongetrieben, mit nichts als Brot und Wasserschlauch. Jedoch mit dem Versprechen auch, dass Gott dir seinerzeit gegeben, du und der Knabe, ihr sollt leben. Fast wärt ihr noch vor Durst gestorben. Doch die Erfahrung, einst erworben, bestätigt sich, was auch geschieht, Gott ist ein Gott, der stets mich sieht. Weil du's daheim im Zelt der Frommen nicht überzeugend mitbekommen, da überzeugt Gott selber dich. So überzeuge er auch mich. Jakob. O Jakob, Mann voll Trug und List, weißt du, dass du ein Beispiel bist, wie Gott zurechtbringt in uns durch Gnade? Was krumm wir machen, biegt er gerade, bringt mit Geduld ins Lot das Schiefe, deckt auf die niederen Motive, prägt uns mal hart und manchmal lind, bis wir nicht bleiben, wie wir sind. Auch dich musst er zusammenstauchen, dann aber konnte er dich gebrauchen. Dein Zwillingsbruder Esau kam vom Jagen heim, im Herzen Gram, am Körper müd, im Kopf verdrossen. Warum? Er hatte nichts geschossen. Und drüben überm Feuer kochte die Suppe, die er gerne mochte. Der Duft von Linsen, Zwiebeln auch, von Hammelfleisch, Salz, Pfeffer, Lauch und noch ein wenig Majoran, der stieg ihm in sein Riechorgan. Wie liebte Esau die Gerüche aus deiner wohlbewährten Küche? Ging auch das Wild ihm in die Binsen, er war daheim und es gab Linsen. Halt, sprachst du, das gehört nur mir. Jedoch mit Freuden geb ich's dir, wenn du mir schwörst, mit allen Rechten soll ich vor Vater, Mutter, Knechten und beim Besitz in unseren Zelten nun als der Erstgeborene gelten. So hast du Esau überrumpelt. Er kam nur müde angehumpelt und knurrte leise meinetwegen und aß, um sich dann hinzulegen. Als dann dein Vater Isaak erblindet auf dem Lager lag, da dachte er, er müsse sterben. Wer aber soll den Segen erben? Er wollte sich keineswegs bequemen, der Söhne Handel hinzunehmen. Was ich als Segen spreche, das gilt. Drum, Esau, schieße mir ein Wild, bereite mir ein Festmahl zu und dann gesegnet wirst nur du. Da zogst du Esaus Kittel an, der roch nach Erde, Schweiß und Mann, und tat's dir listig Fell um deine ganz unbehaarten Arm und Beine. Ich, Esau, bin's, dein Filius, sprachst du und gabst ihm zum Genuss ein Lämpchen, denn das schmeckt gewöhnlich, wenn's gut gewürzt, dem Springbock ähnlich. Und so geschah denn auch das Schlimme, zwar irritierte ihn die Stimme, doch nach dem guten Abendessen war seine Skepsis bald vergessen, nichts hinderte ihn mehr, den Segen auf seinen zweiten Sohn zu legen. Du hast den Vater frech belogen und deinen Bruder auch betrogen. Das wurde dir erst richtig klar, als dir es auch so ergangen war, denn du bist selbst betrogen worden von Onkel Laban weit im Norden. Er nutzte, weil du viel geschafft, ganz schamlos deine Arbeitskraft und deine Liebe. Er schob munter dir noch die falsche Tochter unter. Da hast du langsam erst begriffen, hier hat mich Gott zurückgepfiffen. Nur weg von Laban, diesem Flegel. Du flohst mit Frau und Kind und Kegel. Du wolltest ja nach Kanaan und sprachst, ich hoffe, dass ich dann nicht Esau in die Arme laufe. Ich käme vom Regen in die Traufe. Gott, der nicht mit sich spotten lässt, gab dir dann schließlich noch den Rest, als er dir nachts entgegenkam. Er schlug dich an der Hüfte lahm. Damit dir's ins Bewusstsein sinke, wenn ich nach Kanaan jetzt hinke, voll Angst, von eigener Kraft verlassen, kann ich doch Gottes Hand erfassen. Und er fasst mich. Als Gottesstreiter, als Israel, zieh ich nun weiter. Da seh auch ich, dass Hinterlist bei Gott nicht akzeptabel ist, den Segen zwingen durch Betrug. Gott schenkt ihn uns, das ist genug. Du, Kanzler Josef, machst mich froh als rechte Hand des Pharao, der grad noch saß in großer Not, im Knast bei Wasser und bei Brot. Du machst mich froh, weil ich hier sehe, Gott hat bei allem Wohl und Wehe, das je uns widerfahren kann, ganz sicher einen guten Plan. Als Knabe hast du immer wieder geärgert deine Eltern Brüder. Voll Neid, wie Brüder manchmal sind, denn du warst Vaters Lieblingskind, sie warfen dich in die Zisterne. Eine Karawane aus der Ferne, die gerade ihres Weges kam, dich mit ins Land Ägypten nahm. Du kamst wahrscheinlich nie zurück, sie kriegten 20 Silberstücke. Dort in der Sklaverei am Nil, da galtest du zunächst nicht viel, doch im Palast des Potiphar, der Pharaos Minister war, da stiegst du auf zum Hausverwalter. Ein toller Job in deinem Alter. Denn du warst fleißig und geschickt, und was du machtest, ist geglückt. Wie es oft so geht bei den Soldaten, Politikern und Diplomaten, so war es auch hier die Pflicht, die rief, zu Hause hing der Segen schief. Er machte Politik und seine Gemahlin saß zu Hause alleine. Ihr Blick fiel wieder, wie schon oft, für dich dagegen unverhofft, auf den sympathischen Hebräer. Sie kam langsam immer näher und machte zärtliche Avancen. Sie zeigte deutlich, du hast Chancen. Er dreistete sich nicht zu geizen mit ihren femininen Reizen. Du sprachst, oh nein, Frau Potiphar, wie könnte ich mich so undankbar vor meinem guten Herrn zeigen, vom Herrn im Himmel ganz zu schweigen. Doch als sie dich am Umhang zerrte, der fromme Sklave sich noch sperrte, da ließ ihr dieser das Gewand, floh aus dem Zimmer und entschwand. Fromm war das, Josef, und sympathisch, doch leider nicht sehr diplomatisch. Grad hatte sie dich noch begehrt, doch als du sie nun nicht erhört, da änderte sich das sofort in arg verletzten Stolz und Hass. Die Dame kreischte wie am Spieß und drehte diesen um. Sie ließ die Knechte eilen, dich zu fangen und sprach, von dir sei es ausgegangen. Und kurz darauf, welch ein Verhängnis, kamst du ins große Staatsgefängnis. Ja, manchmal könnte man wohl meinen, dass Gott im Himmel all die Seinen nicht mehr so recht im Blick behält bei allem Unrecht dieser Welt. Dass dies nicht stimmt, wollen wir noch sehen. Zwar will ich gerne zugestehen, dass man es manchmal lang nicht sieht, dass nichts ohne Gottes Plan geschieht. Dir allerdings zeigt es sich klar, wer glaubt, den führt Gott wunderbar. Deshalb erfreut mich dein Erlebnis. Mit diesem herrlichen Ergebnis im Knast in diesen dunklen Zeiten zeigt sich, du konntest Träume deuten. Das sprach sich rum. Du klärtest so auch einen Traum des Pharao. Es kämen 7 wunderbare, gesegnete und fette Jahre, danach nochmal die gleiche Zeit mit Hunger, Dürre, Trockenheit, die reinste Umweltkatastrophe. Was ist zu tun, sprach man bei Hofe. Du sagtest, gute Vorratshaltung, nur eine Sache der Verwaltung, der Planung und des Baus von Scheuern, der Preise und der richtigen Steuern. Als alle nun, wer kann das, raunten und deine Klugheit sehr bestaunten und alle sparten nicht mit Lob, sprach Pharao, mach du den Job. Wir kommen vom Alten Testament jetzt mal in das Neue Testament noch. Ich möchte eine Nacherzählung einer biblischen Begebenheit aus einem anderen Blickwinkel auch erzählen. In der Ich-Form erzählt von dem Blinden von Jericho. Diese Geschichte ist in einem Büchlein enthalten, das es nicht mehr gibt im Handel, aber ich liebe die Geschichte, darum möchte ich sie mal hier noch vorlesen. Noch heute sehe ich mich am Straßenrand sitzen, wenn ich zurückdenke. Ach nein, Unsinn, ich sehe mich natürlich nicht dort sitzen, denn damals sah ich ja nichts, nur schwarz. Blind im Jericho jener Zeit, das bedeutete betteln. Das bedeutete, das Leben am Rande des Existenzminimums zu fristen. Das bedeutete, nichts lernen und nichts arbeiten zu können, also nutzlos zu sein für die menschliche Gesellschaft, mehr noch überflüssig zu sein, lästig, ärgerlich. Nur das Mitleid hielt die Menschen davon ab, mich das noch deutlicher fühlen zu lassen und die gute Erziehung. Aber ich merkte sehr wohl, wie sie über mich dachten. Oh ja, man lernt es, auf die feinen Nebentöne der Stimmen zu achten, wenn man nicht ihre Augen beobachten kann. Eine ständige Mahnung war ich für die Vorbeigehenden, mir etwas zu geben. Und damit war ich ein Ärgernis, einfach durch mein Dasein, ein Hindernis auf ihren unbeschwerten Wegen. Immer wieder lockte ich ihr Mitleid heraus und es ließ sich locken. Oh, wie ich es hasste, dieses Mitleid. Ich war darauf angewiesen, ich lebte davon und doch hasste ich es. Das ist ein Widerspruch, ich weiß, aber so war es, weil ich zu gerne frei gewesen wäre von diesem Mitleid. Darum hasste ich es, weil ich nicht darauf angewiesen sein wollte und es doch war. Wenn manchmal die Kinder ihre bösen Streiche mit mir spielten, Kinder können grausam sein, dann verletzte mich das zwar, aber andererseits war ich zufrieden mit den Frechheiten, die sie sich mit mir erlauben konnten, waren diese Kinder doch die einzigen Menschen, die mich ernst nahmen, wenn auch nur als Objekt für ihre Späße. Aber ich war dann wenigstens einmal nicht das Objekt des Mitleids. Von dem anderen will ich nicht viel reden, von dem brennenden Wunsch, einmal die Sonne zu sehen, einmal mit einem Blick den verschlungenen Unterlauf des Jordans zu erfassen oder die Felsen der judäischen Berge, einmal selbst beurteilen zu können, ob meine Heimatstadt Jericho wirklich so schön war, wie man sagte, einmal in das Gesicht eines Menschen blicken zu können, einmal zu wissen, was Farben sind, zu wissen, was gemeint ist, wenn sie sagten, Jericho sei eine grüne Stadt und der Himmel sei blau und die Früchte gelb oder rot. Auch all das andere will ich nicht ausführlich schildern, das Elend, die Armut, den Hunger, den Schmutz, den Fraß, den sie mir manchmal anboten und den ich zu verschlingen gezwungen war, weil er bei allem Ekel satt machte. Von all dem will ich nicht viel sagen, weil es nicht das Schlimmste war. Es war leicht zu ertragen gegenüber dem Gefühl, nichts, aber auch nichts Nützliches in dieser Welt tun zu können. Konnte ich doch nicht einmal etwas tun, um mir selbst das Leben zu erhalten. Mein sinnloses Leben. Das Einzige, was ich zu seiner Erhaltung tun konnte, war, dass ich es nicht gewaltsam beendete. Warum tat ich das eigentlich nicht? Ich weiß es nicht, die Frage ist schwer zu beantworten. Es ist vom Schöpfer in den Menschen hineingelegt, dass er an seinem Leben hängt, auch wenn es ihn noch so anekelt. Vielleicht war es auch die Hoffnung. Ertrinkende greifen nach einem Strohhalm, sagt man. Der trägt sie natürlich nicht, aber so ist das mit der Hoffnung in großer Not. Sie fragt nicht nüchtern, was Sinn hat und was nicht. Sie hofft eben und klammert sich dabei an die winzigsten Anhaltspunkte. Ein solcher winziger Hoffnungsschimmer war das Gerücht über Jesus. Er solle Kranke heilen, erzählte man mir, und zwar in großer Zahl und Kranke aller Art, auch Blinde seien darunter, hieß es. Ob das stimmte? Die Blinden sehen. Dieser Satz ging mir immer wieder durch den Kopf. Jesaja soll das geschrieben haben. Das geschehe, wenn der Messias komme, der verheißene Sohn Davids. Noch mehr solle dann geschehen, aber das hatte ich vergessen. Nur das war mir noch in Erinnerung, die Blinden sehen. Nicht weit von hier hatte damals Johannes am Jordan getauft. Von meinem Bettelplatz aus hätte ich den Ort sehen können, wenn ich hätte sehen können. Als er verhaftet und drüben in Macheros eingekerkert wurde, zweifelte er an Jesus. Er schickte Boten zu ihm und ließ ihn fragen, ob der der Messias sei. Da soll Jesus dieses Wort Jesajas zitiert haben. Das heißt doch, dass er der Messias war, wenn er Kranke heilte, wenn er Blinde sehend machte, war er der versprochene Davidssohn. Und wenn er es war, dann konnte er auch mich. Kaum auszudenken. Nein, ich wollte mir keine Illusionen machen. Und wenn er es war, wie sollte ich zu ihm kommen? Wie sollte ich ihn finden? Und sollte er einmal zufällig hier vorbeikommen, wie sollte ich das merken? Und warum sollte er ausgerechnet mich beachten? Nein, nein, besser, man fantasiert nicht zu optimistisch, um nicht zu sehr enttäuscht zu werden. Der Tag, von dem ich erzählen will, war zunächst ein Tag wie viele Hunderte vorher. Wenn das ganze Leben aus Betteln besteht, ebnen sich alle Unterschiede ein Umso aufmerksamer wird man für jede kleine Veränderung. Darum fiel mir der Tumult schon auf, als er noch weit weg war. Näher und näher wälzte sich die Menschenmasse und ich wurde unruhig. Dann waren sie da. Vorn an der Straße gingen sie vorbei und ich wusste nicht, wer es war. »Hallo«, rief ich zaghaft. »Was denn da los wäre? Irgendjemand möchte mir doch bitte mal sagen, was der Volksauflauf bedeute.« Jemand hatte Mitleid und sagte mir, Jesus von Nazareth geht vorbei. Wie ein Blitz durchfuhr mich die Nachricht. Jesus von Nazareth, der Messias, meine einzige Hoffnung, jetzt oder nie. Während mir vor Aufregung das Blut in den Kopf schoss, überlegte ich fieberhaft. Nein, ich überlegte eigentlich nicht. Ich wusste, ohne nachzudenken, das ist deine Chance. Wenn du sie verpasst, kommen sie nie wieder. Er oder keiner, jetzt oder nie. Was tun? Jemanden bitten, mich hinzubringen? Ach was, bitten, ich weiß doch, wie sie sind, die Leute. Ich bin ihnen lästig, das dauert doch alles viel zu lange. Bis dahin ist Jesus am Ende wieder weg. Nein, ihn selbst muss ich bitten, schreien muss ich. Jesus, rief ich, nein, schrie ich mit aller Kraft ins Nichts hinaus. Jesus, war er noch entfernt oder schon nah oder schon wieder weit weg? Jesus, die Luft ging mir aus, mir schwanden fast die Sinne. Was tat's? Dies war der entscheidende Augenblick meines Lebens. Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich über mich. Wie ein Messer schnitt mein Schrei in die zähe Masse der Menschen und ihr Gemurmel und ihr Geschwätz. Ich wusste, dass ihnen das ärgerlich war. Darum war ich auch nicht erstaunt, als sie mich beruhigen wollten. Was schreist du so? Du belästigst den Meister. Er hat viel zu tun, sei nicht so aufdringlich. Oh ja, für sie war ich aufdringlich. Ich ging ihnen auf die Nerven. Aber für mich hing das Leben davon ab, ob mein Schrei zu ihm durchdrang. Da wollte ich ihn gerne auf die Nerven gehen. Hier konnte ich keine Rücksicht nehmen, und wenn mein Schrei in die Nerven durchsägen sollte, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich, erbarme dich, erbarme! In den Sekundenbruchteilen, bevor ich meine Lungen wieder vor Luft pumpen konnte, lauschte ich dem gellenden Ton nach und es war mir, als wären alle anderen Töne verstummt, als hätte die Gewalt meines Verzweiflungsschreis alles Geplapper weggefegt, alles gleichgültige Gerede an die Wand gedrückt, alles oberflächliche Geschwätz niedergewalzt. Jesus, du Sohn Davids. So laut schrie ich, so trotzig setzte ich mich über die Leute hinweg, dass ich zunächst gar nicht hörte, was sie mir sagten. Dann aber begriff ich es, erschlagen von Freude. Er ruft dich, du sollst zum Meister kommen, sei still, steh auf und geh zu ihm. Ich sprang auf, wie ein Geschoss von der Bogensehne schnellt. Mantel und Geldschale und der ganze Bettel fielen zu Boden und blieben liegen. Elend und Hoffnungslosigkeit fielen ebenso ab und blieben da. An die unsicher tastenden Schritte des alten Bartimäus kann nicht mehr viel erinnert haben, als ich auf ihn zusprang, nur den Anweisungen der vielen fremden Leute folgend, hierhin, dorthin. Dann packte mich jemand am Arm und stellte mich in Positur, sodass ich annahm, ich stand nun vor dem Mann, zu dem mein ganzes Sehnen ging. Für einen Augenblick war alles still, nur in meinen Ohren gellte noch der verzweifelte Schrei aus meiner eigenen Kehle. War es deshalb, dass mir die Stimme so auffallend warm und freundlich vorkam, die jetzt zu mir sprach? Was willst du? Was soll ich dir tun? Ich kann nachträglich nicht sagen, ob ich durch das Schreien und den schockierenden Überfall der Schicksalsstunde einer Ohnmacht nahe oder ob ich in diesen besonderen Augenblicken überwach war. Jedenfalls war es mir bei diesen liebevollen Worten, als hätte mir jemand die Welt zu Füßen gelegt und gesagt, ich sollte mir das schönste Königreich aussuchen. Herr, Meister, hörte ich mich mit heiserer Stimme sagen, dass ich sehend werde. Man verzeihe mir, dass ich seine Worte erst später beachtete und richtig verstand. Die Worte, gehe hin, dein Glaube hat dir geholfen. Was sind schon Worte? Hatte ich nicht mein Leben lang nur Worte gehört, aber nie Taten gesehen? Ich wusste in diesem Moment noch nicht, dass bei Jesus kein Unterschied besteht zwischen Worten und Taten, dass seine Worte Wundertaten sind. Ich hörte kaum, was er sagte, denn jetzt sah ich. Ich konnte sehen. Ja, das musste es sein, was man sehen nennt. Eine Flut von Licht fiel in mich hinein, eine strahlende Pracht und doch nicht unterschiedslos, sondern in unvorstellbarer Vielfalt von Formen, Farben und Abstufungen der Helligkeit. Ich sah und vor mir sah ich einen Menschen. Ich wusste, wie die Gesichter aussehen mussten. Ich hatte sie gelegentlich gefühlt. So hatte ich mir ein Bild machen können. Augen, Nase und Mund, Stirn und Wangen. Aber was ich da vor mir sah, war so ganz anders. Das war so etwas strahlend Schönes, etwas Lebendiges und Leben ausstrahlendes. Voller Güte war dieses Gesicht, voller Weisheit, voller Hoheit. Dabei aber mir ganz zugewandt, mir. Sollte so herrlich das menschliche Angesicht sein? Sollte der Anblick eines Gegenüber immer so glücklich machen? Was hatte ich dann bisher verpasst? Und wie konnten dann die Menschen je böse zueinander sein? Aber nein, mein Irrtum klärte sich schnell auf. Nicht alle Menschen sahen so aus, sondern nur er, der eine, der Mensch in Vollkommenheit. Um ihn her standen die Menschen, wie ich sie mir vorgestellt hatte, die einen neugierig, die anderen ungeduldig, einige sogar ärgerlich, einige auch freundlich. Aber auf sie wollte ich jetzt nicht sehen. Ich wollte den Anblick in mich aufnehmen, den ich als erstes mit meinen sehenden Augen aufgenommen hatte. Dieses Bild sollte sich mir einprägen, sollte unauslöschlicher Bestandteil meines Lebens und Denkens werden, sollte alles andere überstrahlen, was ich jemals sehen würde. Was soll ich Ihnen noch erzählen? Es ist nötig zu erwähnen, dass ich ihm dankte, dass ich jubelte und sang, dass ich mit ihm ging, um ihm möglichst ganz nahe zu sein. Das alles ist selbstverständlich, ohne dich fast es zu erwähnen. Mein Leben war anders geworden, völlig anders. Weil ich sehen konnte, ja, das auch, aber mehr noch, weil ich ihn gesehen hatte, Jesus, den Menschensohn und den Gottessohn. Er ist das Größte, was sich anzuschauen lohnt. Nur ihn gesehen zu haben und sonst blind zu sein, ist mehr als ein ganzes Leben lang gesunde Augen zu haben und ihn nicht zu erkennen. Die folgende Ballade vom Schatz in Acker hätte heute Morgen im Gottesdienst gut gepasst. Wir haben auch darüber gesprochen, aber es war natürlich keine Zeit, wie Sie alle wissen. Es war schon sehr spät geworden. Darum lese ich sie jetzt nochmal. Es war einmal ein Tagelöhner, der wünschte sich das Leben schöner. Was er verdient mit Mühe und Not, das reichte kaum fürs täglich Brot. Er hat gepflügt, gemäht, gedroschen und kriegte dafür ein paar Groschen. Doch war der Winter erst erschienen, gab's auf dem Land nichts zu verdienen. Und seine Frau und auch die Kleinen, vier an der Zahl, die mussten weinen, weil sie in ihrer winzigen Hütten an Kälte und an Hunger litten. Heute gab es Arbeit für den Mann. Der Gutsbesitzer stellt ihn an, der ihn als treu und fleißig kannte und drum auf seine Felder sandte. Dort sollte er den Acker pflügen, um seinen Tageslohn zu kriegen. Er spannt die Ochsen vor dem Pflug. Die haben einen starken Zug und reißen langsam, aber wacker sehr tiefe Furchen in den Acker. Wie er so gründlich fleißig pflügt, er plötzlich einen Schrecken kriegt. Nanu, spricht er, was war denn das? Mir war, als hakte irgendwas. Er hält die Ochsen an und guckt, was halt der Pflug gerade so geruckt, wo seine Pflugschar dran gerammelt. Eine Kiste ist es, halb vergammelt. Im Gegensatz zu heute Morgen, da waren es Steine, bei mir ist es eine Kiste. Und aus dem Spalt, den ungewollt die Pflugschar riss, da blinkt es Gold. Ein Schatz. Den muss ein Mensch vergraben, versteckt und zugeschüttet haben. Vielleicht brachte er in schwerer Zeit hier nur sein Gold in Sicherheit, damit es vor einem fremden Heere, vor bösen Räubern sicher wäre. Zwar ward sein Gold ihm nicht genommen, doch er ist dabei umgekommen. Dass es hier was zu finden gab, dies Wissen nahm er mit ins Grab. Nun stößt ein armer Landarbeiter auf Ringe, Broschen und so weiter und ist von dem, was er erblickt, zutiefst erschrocken und entzückt. Und während ihm der Atem stockt, hat er sich vor das Loch gehockt, sodass sich seine Augen weiden an Münzen, Ketten und Geschmeiden. Er dacht bei sich, in 1000 Jahren könnte ich wohl solchen Schatz nicht sparen. Ein Zehntel dieses Goldes bloß, ich wäre alle sorgenlos. Ich müsste kein Hungerdasein fristen mit einem dieser Amethysten. Nur wenige der goldenen Sachen, die könnten vieles möglich machen bei meinen Kindern, allen vieren, sie könnten in Athen studieren. Das Schönste von den goldenen Dingen wird meiner Frau ich gerne bringen. Wie wäre sie glücklich, wenn sie hätte so eine schöne Perlenkette. Und ich? Ich müsste mich nicht mehr plagen, könnte vornehme Gewänder tragen, ich könnte zu Hause im Sessel sitzen und müsste weder frieren noch schwitzen. Vom Gutsherrn kaufte ich mir die gute, schwarzbraune, neugeborene Stute, denn wie der Wind kann die schon rennen. Ich würde sie Mercedes nennen. So stand vor seinem geistigen Blick die goldene Zukunft und das Glück, und es berauschte ihn, indessen er hat das Gold noch nicht besessen. Der Gutsherr müsste es bekommen, denn ihm gehört's, genau genommen, weil dieses ja sein Acker ist. Aus ist der Traum. Nein, so ein Mist. Doch halt, nur mal so vorgestellt, ich kaufte dieses ganze Feld, ich würde zum Eigentum auch haben, den Schatz, der in dem Feld vergraben. Und voller Geistesgegenwart hat er das Loch schnell zugescharrt. Er sagte zu den Ochsen, hü, und stark und stetig zogen sie. Der Mann in ruhiger Bewegung, wenn auch voll innerer Erregung, er pflügt zu Ende das Geviert des Ackers, als sei nichts passiert. Dann spannte er die Ochsen aus und ging mit seinem Lohn nach Haus. Nun wurde er aktiv. Er sprach mit seiner Frau und lief zum Markt, um alle seine Sachen, die er besaß, zu Geld zu machen. Er räumte unter dem Gejammer der Kinder alles aus der Kammer, die Möbel, Bettzeug und die Kleider. Das brachte nicht genügend, leider. Die Leute dachten, der ist irre, verscherbelt auch noch sein Geschirr. Dann hatte er schon binnen Stunden einen Käufer für das Haus gefunden. So haben sie die erste Nacht arg frierend unterm Baum verbracht. Der Mann, weil all das nicht genug, 12 Schuhe noch zum Pfandhaus trug, dann ging er barfuß und in Lumpen, um alte Freunde anzupumpen. Trotz all dem, was er nun entbehrt, fühlt er sich frei und unbeschwert. Er gab es gern und freudig hin, denn all das hatte einen Sinn. Nun trug er Bargeld in den Händen, die Börse musste er verpfänden. Er kaufte jenes Ackerstück und die Familie schwamm im Glück. So sagte Jesus, Gottes Reich ist einem Schatz im Acker gleich. Man findet ihn und muss ihn haben. Gern gibt man alle anderen Gaben, die man besitzt, für diese hin, für einen ewigen Gewinn. Die Geschichte vom Unkraut und dem Weizen, die hat diesem Büchlein den Titel gegeben, der Strolch im Lolch. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, was Lolch ist. Lolch ist eine Unkraut, eine Grassorte. Man hat mir erzählt, dass in der ganz alten, uralten Luther-Übersetzung statt Unkraut das Wort Lolch da noch steht. Das ist eine Grassorte. Wenn Sie es nicht glauben, können Sie gerne im Lexikon gucken. Aber es musste sich auf Strolch reimen. Ich habe den Verlag gefragt, ob ich das so nennen kann, wo die Leute vielleicht nicht wissen, was Lolch ist. Und da haben die im Verlag gesagt, vielleicht interessiert die Leute dann das und kaufen deswegen das Buch. Also der Strolch im Lolch sollte ein bisschen parallel zu dem Fiesling im Riesling sein. Ne? Zwei böse Menschen. Also diese Geschichte vom Strolch im Lolch kommt jetzt. Ein Gutsherr hat von früh bis spät viel guten Weizen ausgesät. Er ging nach Hause, um zu ruhen, wie das die meisten Menschen tun. Er legt sich schlafen in der Nacht, hat nicht sein Weizenfeld bewacht. Das hätte er aber machen sollen, weil einige ihm übel wollen. Besonders einer ist sein Feind, der es ziemlich böse mit ihm meint. Kaum sinkt er nieder, finstere Nacht hat der sich auf den Weg gemacht. Er schleicht aufs Feld und Huckepack trägt er einen vollen Körnersack. Die Körner, die er bei sich hat, sind aber keine Weizensaat. Grassamen hat er unverdrossen gesammelt. Ist er erst gesprossen, sind Gras und Weizen, diese beiden am Anfang kaum zu unterscheiden. Dies Gras, dies Unkraut, nennt man Lolch. Und solches streut nun dieser Strolch, dass es aufs Feld des Gutsherrn fliegt, der ahnungslos im Bette liegt. Nur ein paar Tage gehen dahin, da zeigt sich schon das erste Grün. Doch eines Tages entdeckt ein Knecht, dies kleine Helmchen ist nicht echt. Und dies, wenn man genauer schaut, ist alles voll von falschem Kraut. Er rennt, um das dem Chef zu sagen. Der schimpft, mein Feind hat zugeschlagen. Er säte, nur um mich zu reizen, mir Unkraut unter meinen Weizen. Die Knechte fragten, sollen wir jäten, all das, was deine Feinde säten? Nein, sprach der Gutsherr, lasst es stehen. Man kann den Unterschied kaum sehen zu dem erwünschten Brotgetreide. Am Ende rupft ihr alle beide. Auch würdet ihr bei eurem Jäten manch Weizenhelmchen niedertreten. So schlimm's auch ist, da kann man nun fürs Erste gar nichts gegen tun. Im Herbst jedoch, zur Erntezeit, wird siegen die Gerechtigkeit. Dann wird, was er und ich gesät, zunächst gemeinsam umgemäht. Dann sammelt ihr das Korn alleine, getroschen mir in meine Scheune. Das Gras, das wuchs mit ihm zusammen, das übergeben wir den Flammen. Dies Gleichnis hat der Herr erzählt. Er sagt, der Acker ist die Welt. Die gute Saat in dem Vergleich sind Kinder nun in Gottes Reich. Des Feindes böser Unkrautsamen sind Kinder, die vom Bösen kamen. Sie wachsen miteinander auf. So nimmt die Menschheit ihren Lauf, und Trennung, Strafe und Gericht, das alles kommt zunächst noch nicht. Doch wenn die Weltgeschichte endet, wenn Gott die Schnitter, Engel, sendet, dann wird der Herr die Seinen kennen und von des Teufels Kindern trennen. Das Strafgericht wird die ereilen mit Zähneklappern und mit Heulen, doch Gottes Kinder sind allzeit bei ihm in ewiger Herrlichkeit. Und noch eine Geschichte aus der Landwirtschaft. Der reiche Kornbauer. Ein Bauer hat sein großes Feld im Frühjahr ordentlich bestellt. Dann wuchs das Korn erstaunlich prima bei wirklich idealem Klima. Nicht allzu heiß, nicht allzu nass, von allem Grad das rechte Maß. Und das Ergebnis sieht er heut, ein Feld, das seinen Bauern freut. Das Korn ist eine Augenweide, brusthoch steht dieses Brotgetreide. Es neigen sich die vollen, schweren, goldgelben, körnerreichen Ähren. Der Wind weht sanft darüber her und bildet Wellen wie im Meer. Das Bild des Bauern Herze labt. Er denkt, ich habe Glück gehabt. Was mache ich damit? Er macht Pläne. Auch andere streift die Glückessträhne mit guter Ernte, denkt der Landwirt. Wenn aber dies am Markt bekannt wird, dann fallen die Getreidepreise. Ich denke mir, da ist es weise, es nicht zum Kaufe anzubieten. Ich werde es zu Hause hüten. Wahrscheinlich wird im nächsten Jahr das Wetter nicht so wunderbar. Vielleicht gibt es ja überall Insekten oder Pilzbefall. Ist so die Ernte ganz verdorrt, dann merkt man das am Preis sofort. Wenn nun die anderen Bauern weinen, dann öffne ich die Vorratsscheunen. Und all die Säcke, die da liegen, die werden, wenn der Preis gestiegen, für ganz viel schönes Geld sogleich am Markt verkauft. Und ich bin reich. Doch während er mit sich zufrieden am Gucken ist und Pläne schmieden, kommt ihm die Frage in den Sinn, wohin mit all dem Korn, wohin? Die Scheune, wo ich bisher jährlich die Ernte speichere, ist zu spärlich, zu klein für das, was ich jetzt habe. Ich reiße diesen Schuppen ab und baue schnellstens dafür eine viel größere und neue Scheune. Das wird ein mutiger Schritt nach vorn, die Vorratshalle für mein Korn. Noch vor der Ernte wird sie fertig, ich sehe sie schon gegenwärtig. Die Augen über die fast reifen, verheißungsvollen Ähren schweifen, sein inneres Auge aber sieht, was hoffentlich sehr bald geschieht. Auf hohem Dach vereint im Glanz der Richtfest und der Erntekranz, und er sieht schon in den Gedanken die hochbeladenen Wagen schwanken durchs Tor, wo Säcke hundertfach gelagert sind bis unters Dach. Fahren leer hinaus die Erntewagen, will er zu seiner Seele sagen, es ist geschafft. Ja, Seele, nun ist reichlich Zeit, sich auszuruhen. Wir sind jetzt reich. Den Sekt entkorkt, du hast für Jahre ausgesorgt. So wie, woran sein Aug sich weidet, vom inneren Blick sich unterscheidet, so ist's mit dem auch, was er hört. Nach innen ist sein Sinn gekehrt, in seinen Augen rauscht, seinen Ohren rauscht der Wind, im inneren Ohr Geräusche sind, die sehr erschreckend sind und die ihn reißen aus der Euphorie. Er hört mit seinem inneren Ohr, wie Gott ihm sagt, du bist ein Tor, du planst und planst, doch bei all jenen hochtrabend großen Zukunftsplänen hast du nur eines nicht bedacht. Dies eine ist, du stirbst heute Nacht. Du kannst dich nicht dagegen wehren. Wem wird dann alles das gehören, was du an Schätzen angehäuft, wenn deine Uhr zu Ende läuft? So geht es meist nach Jesu Worten all denen, die hier Schätze horten. Der Mensch nimmt nichts mit in den Tod, ist er nicht reich in seinem Gott. Ein Mann wohnt in einem Haus ganz einsam. Sein Freund und Nachbar lebt gemeinsam mit Frau und Kindern nebenan. Weil der erwähnte Single-Mann nicht an eine Großfamilie denkt, ist auch sein Vorrat sehr beschränkt. Ein Freund besucht ihn, weit gereist, den herzlich er willkommen heißt. Er freut sich sehr. Wie ist das schön, dass endlich sie sich wiedersehen, wie sie von alten Zeiten schwärmen und sich an Wein und Ofen wärmen, bringt die Gemütlichkeit zu zweit Trost in des Mannes Einsamkeit. Sie reden, dunkel wird's bereits, wie ist das herrlich. Einerseits, doch andererseits denkt er mit Schrecken, er hat nichts, um den Tisch zu decken. Das stürzt ihn in Verlegenheit. Sein Gast, der reiste heute schon weit und wird vermutlich Hunger leiden. Er sagt zwar nichts, er ist bescheiden. Und nein, wie konnte ich nur das Essen, die Pflicht der Gastfreundschaft vergessen? Was nun? Ich frage mal nebenan, ob mir der Freund was borgen kann. Mein Lieber, sagt er zu dem Gast, ich denke, dass du Hunger hast. Nur leider habe ich nichts vom frischen Brot oder Fleisch, der aufzutischen. Du kennst mich, die Spontanität. Zum Einkauf ist es jetzt zu spät. Doch mach dir deshalb keine Sorgen, ich kann mir nebenan was borgen. Tu sowas nicht, sagt er entschieden. Ich bin doch satt und hochzufrieden. Dein Nachbar liegt schon längst im Bett. Ihn aufzuwecken wäre nicht nett. Das stört den Schlaf, das raubt die Kraft. Aus mit der guten Nachbarschaft. Auch schlafen bei ihm in der Kammer vermutlich Kinder. Welch Gejammer, wenn du sie aus dem Schlafe schreckst, dieweil du ihren Papa weckst. Ich finde das ziemlich unverschämt. Auch wenn er seinen Zorn verbrämt, man zieht sich mächtig Ärger zu, stört man im Dorf die Abendruhe, fängt an zu lärmen, rumzulungern. Lass sein, ich werde schon nicht verhungern. Vermutlich wird er dir was geben, doch musst du dann mit Ärger leben. Der andere lächelte in Ruhe und sprach, ich weiß schon, was ich tue. Der Mann ist nicht nur, was er scheint, mein Nachbar, sondern auch mein Freund. Bös wäre er, wenn er mitbekäme, dass, weil ich auf ihn Rücksicht nehme, ich würde meine Pflicht verletzen, dem Gaste etwas vorzusetzen, statt mir von ihm ein Brot zu leihen. Das wäre viel schwerer zu verzeihen, als dass ich ihn im Schlafe störe. Nun warte, bis ich wiederkehre. Er geht und kurze Zeit darauf taucht er mit Broten wieder auf. Er und sein Gast, die können nun an reichlich Brot sich gütlich tun. Doch ob der Nachbar nebenan das alles hatte gern getan, ob er ihm musst den Wunsch erfüllen, nur um des Lebensfriedens willen, ob er bereit war, diesem Lumpen nur zähneknirschend Brot zu pumpen, damit nicht zwischen Tür und Angel entsteht ein größeres Gerangel, das dann erst recht die Kinder weckt, ob mit der Tat er nur bezweckt, dass der ihm notfalls auch was gibt, ob er ihm hilft, weil er ihn liebt, ob murrend oder gern er lieh, ob nach der Unverschämtheit sie auch weiter gute Nachbarn waren, das hat der Gast niemals erfahren. Der Gastgeber hat jedenfalls sein Brot und ein Problem vom Hals. Und so hat Jesus einst gesagt, so bittet einfach Gott. Ihr fragt, warum er euch wohl helfen sollte? Weil er euch liebt, weil er es so wollte. Und scheint es euch auch unverschämt, tragt eure Bitten vor und nehmt.
Nun wollen wir wirklich diesen Tag zurückgeben in deine Hände und herzlich danken, Herr Jesus Christus, dass du uns immer wieder wohltust, uns belebst, uns erfrischt, auch durch die Betrachtung der Geschichten aus dem Alten und aus dem Neuen Testament aus ganz anderer Sicht. Danke, dass es auch diese Möglichkeiten gibt. Und so wollen wir dir den Abend nun zurückgeben. Geh du mit uns in die Nacht, bereite du den neuen Tag vor und hab herzlich Dank, dass wir mit dir in Verbindung sind. Amen.